So, ich hoffe, ihr habt euch alle ein bisschen ausgeruht, vielleicht sogar ein bisschen frische Luft geschnappt. Der Kuchen war auf jeden Fall lecker. Dann wollen wir mal gucken, was es heute Nachmittag noch zu essen gibt. Das Thema heute Nachmittag ist Jesus, das lebendige Wort. Das öffentliche Wirken Jesu beginnt bei Matthäus, Markus und Lukas mit der Taufe am Jordan. Dort macht Gott öffentlich, wer dieser Jesus ist, der da plötzlich auftritt. Da heißt es in Matthäus, bei Markus und bei Lukas: Mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Danach wird Jesus dann vom Geist in die Wüste geführt und dann beginnt er, den eigentlichen Auftrag seines Vaters auszuführen. Danach. Er wählt sich Jünger und verkündet das Evangelium, Land auf und Land ab. Und in der Synagoge von Nazareth liest er aus dem Buch Jesaja Kapitel 61 vor. Ja. Und zwar steht das bei Lukas im 4. Kapitel, Vers 18 bis 20. Und da heißt es: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Prophetie des Jesaja, die Jesus hier zitiert, die geht noch weiter, aber er bricht hier ab. Offensichtlich ist nur dieser Teil der Prophetie sein Auftrag. Wir lesen bei Johannes, dass er nur sagte, was er den Vater sagen hört, und entsprechend wird er dann handeln. Johannes 12, Johannes 12, Vers 49 und 50. Ich habe nicht von mir ausgesprochen, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Der Auftrag des Vaters für Jesus ist, ewiges Leben zu bringen. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Dieser Jesus war dem Willen des Vaters immer, in allem und zu jeder Zeit vollkommen gehorsam. Und der Auftrag des Vaters, er wird hier ganz deutlich, ewiges Leben verkünden. Das, was Jesus in Nazareth verkündet, das tut er in den folgenden Jahren auch. Er bringt den Armen, den Verzweifelten, Verlassenen, den Hoffnungslosen das Evangelium, die frohe Botschaft. Er schenkt den Blinden das Augenlicht, den Tauben das Gehör, Lahme gehen wieder, Aussätzige werden rein und können wieder in Gemeinschaft leben. Gefangene, Besessene werden freigesetzt und er ruft ein Gnadenjahr des Herrn aus. Das verstehen damals alle. Nach dem mosaischen Gesetz wird alle 50 Jahre ein Jubeljahr des Herrn ausgerufen. Dann werden Sklaven freigelassen, unrechtmäßig erworbener Besitz wird zurückgegeben, Schulden werden gelöscht, der ursprüngliche Rechtszustand, das Recht, es wird wiederhergestellt. Ein Gnadenjahr. Wer wollte das nicht? Die Unrechtsherrschaft der Römer würde ein Ende haben und es gäbe Befreiung in allen Bereichen, körperlich, geistig, seelisch, physisch, wo auch immer nötig, in einem Jahr. Wir wissen, dass die Menschen die Botschaft, die sie hörten, nicht annehmen konnten. Sie konnten ihn nicht als Messias sehen. Zwar schien dies ein Mensch zu sein, der die Worte Gottes gut kannte und auslegen konnte und auch mächtige Zeichen und Wunder wirkte. Aber er war doch der Sohn des Zimmermanns. Den kannte man doch. Und alle anderen Kriterien, die über den Messias geweissagt waren, schienen auf ihn nicht zuzutreffen. Er kam ja aus Nazareth. Da waren die Gesetzeslehrer sich sicher. Nein, er konnte es nicht sein. Er kam aus Nazareth und er erfüllte nicht alle im Gesetz aufgeschriebenen Bedingungen. In ihren Augen scheitert Jesus mit seiner Botschaft an ihrem Gesetz. Und das wird ihm in Zukunft immer wieder passieren. Sie können nur mit den Augen des Gesetzes auf ihn schauen, mit den Augen des Verstandes. Sie lassen nicht die Zeichen für sich sprechen, lassen ihre Vorstellungen nicht los und geben so dem Geist Gottes keine Chance, an ihnen zu arbeiten. Ihr Bild von Gott und seinem Wirken ist nur so groß, wie sie ihn denken, sich vorstellen können. Zwar hat für sie das Wort Gottes auch oberste Priorität, aber sie bleiben auf dieser Buchstabenebene hängen. Sie haben ihre Vorurteile. Sie essen nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Sie lassen sich nicht vom Geist ergreifen. Aber Johannes sagt in Kapitel 6, 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch, also der Körper, die Seele, der Verstand, das nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Worte bestehen aus einer Folge von Buchstaben, die aneinandergereiht einen Sinn ergeben. Aber sie sind auch wie Container. Der Geist, aus dem sie herausgesprochen werden, der Geist, der in sie hineingelegt ist, der macht den Unterschied. Das wissen wir alle. Also als ich anfing zu studieren, 68, es waren ja politisch sehr unruhige Zeiten und ich habe ja Geschichte und auch Politik studiert. Und da gab es also viele Mitstudenten, die sich ganz engagiert in der Friedensbewegung organisierten. Aber das, was die unter Frieden verstanden, das war nicht das, was ich gelernt hatte, was Frieden sein sollte. Deren Heilige waren Mao Zedong und Che Guevara und wie sie denn damals alle hießen. Und der Kommunismus, das war ihr Testament. Und da wurde Frieden ganz anders definiert. Und um Frieden zu schaffen, dann musste man zur Not auch manchmal Fakten schaffen. Das war der Preis einfach für den Frieden. Also, wenn wir Worte brauchen, dann können die zwar die gleiche Hülle haben, aber sie sind verschieden gefüllt. Ich war jetzt in den Ferien auf Rügen, da konnte man auch in der Sprache der Menschen das Erbe der DDR-Regierung durchaus noch sehen. Und die Worte hatten zum Teil einen anderen Klang, eine andere Bedeutung, obwohl die Hülle die gleiche war. Ich war sehr erstaunt, dass das noch nach 30 Jahren eigentlich immer so ist noch. Also, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sagt Jesus, sind Geist und sind Leben. Das Johannesevangelium enthält eine ganze Reihe von Stellen, die sich mit dem Auftrag Jesu, das Leben zu bringen, befassen. Da ist dieser Nikodemus, dieser Schriftgelehrte, der offensichtlich doch seine Ohren nicht ganz dem Heiligen Geist verschlossen hat und etwas gehört hat, was ihn umtreibt, ihn beunruhigt, so sehr, dass er es wissen will. Aber aufgrund seines Standes kann er es sich nicht leisten, den Meister öffentlich bei Tag zu befragen. Die Menschenfurcht, die Furcht vor der Ablehnung der anderen Gelehrten ist groß, aber nicht so groß, dass er nicht doch einen Weg fände. Bei Nacht schleicht er sich zu Jesus. Der hat offensichtlich immer Sprechstunde. Nikodemus anerkennt ihn als Rabbi, obwohl Jesus ja in keine Rabbinerschule gegangen ist, indem er zu ihm sagt, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Johannes 3,2. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Er sieht und versteht, was Jesus tut, und er ordnet es auch richtig zu. Und Jesus antwortet ihm: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben oder von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das versteht Nikodemus nicht. Er kann sich nur eine physikalische, biologische Geburt vorstellen. Etwas anderes hat er noch nie gehört. Und vielen von uns geht es da ja auch nicht besser. Und Jesus antwortet ihm, Kapitel 3, Vers 5-8, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, also aus menschlicher Kraft, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Jesus spricht vom Wasser der Taufe, der Umkehr und Abkehr von den Wegen des alten, gefallenen Menschen, der sich danach öffnen kann für die Taufe durch den Heiligen Geist, der mit Feuer tauft, mit der Kraft, der Dynamis Gottes, mit ewigem Leben. Und dann folgt eine sehr dichte Abhandlung Jesu zu diesem Thema, und das könnte ja ein eigenes Wochenende ausfüllen. Aber in Kapitel 3, Vers 16 ist es ganz zentral, und das zeigt die Absicht Gottes ganz deutlich. Da heißt es, wir kennen die Stelle gut, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da haben wir es wieder. Ewiges Leben. Darum geht's. Gott hat diese Welt trotz der Bosheit ihrer Bewohner so lieb, dass er seinen Sohn als Sündopfer hingibt. Nur so kann das Gesetz erfüllt werden durch ein völlig schuldloses, fehlerfreies Lamm. Und mit der Annahme dieses Erlösungsopfers kann jeder, der das glaubt, Leben erlangen, und zwar ewiges Leben. Und Jesus gibt sofort die Begründung Gottes. Kapitel 3, Vers 17, 18. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Gott hat einen Heilsplan für jedes seiner Geschöpfe schon vor Anbeginn der Welt gehabt. Daran kann und wird er festhalten, denn er ist Gott und sonst keiner. Das Gericht Gottes wird kommen, ohne Frage. Das hat Gott immer wieder gesagt. Aber es wird nur für die gelten, die sich nicht retten lassen wollen. Letztlich richten sich diese damit selbst. Dies ist sehr wichtig zu beachten, gerade heutzutage, wo sehr merkwürdige Gerichtsideen durchs Land ziehen. Kein Wort Gottes wird er je zurücknehmen. Aber wir sind gehalten, sehr aufmerksam mit dem Heiligen Geist zu lesen, was er tatsächlich gesagt hat. Als Menschen des neuen Bundes haben wir die wunderbare Chance, Jesus als Retter anzunehmen und uns unter die Führung des Heiligen Geistes zu stellen. Aber sowohl im Alten Testament als auch im Übergang zum Neuen Testament haben Menschen immer wieder die Möglichkeit, die Hand Gottes zu ergreifen und sich durch seinen Heiligen Geist führen zu lassen. Der Geist Gottes kommt dann über sie, aber er ist nicht in ihnen. Gott ist gnädig, gütig und barmherzig. Das ist seine Wesensart. Und die zeigt er im Verlauf der Menschheitsgeschichte immer und immer wieder. Jesus sagt nicht umsonst, Markus 4,9, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Das sagt er in dieser Geschichte vom Sämann, der das Wort sät. Bei Johannes im 4. Kapitel steht die wunderbare Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen. Sie ist uns ganz vertraut. Jesus ist auf dem Weg von Judäa zurück nach Galiläa und er durchquert dabei das Gebiet der Samariter, mit denen die Juden keinen Verkehr hatten, denn sie waren dem Gott Israels nicht mehr treu. Trotzdem macht er dort Pause, und zwar an dem Brunnen Jakobs. In der glühenden Mittagshitze kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. Sehr ungewöhnlich. Wer setzt sich schon freiwillig der Hitze aus? Sie muss ihre Gründe haben, dass sie den üblichen Klatsch der Dorffrauen meidet. Jesus spricht sie an. Genauso ungewöhnlich. Das war ebenfalls nicht üblich, dass ein Mann eine fremde Frau anspricht, noch dazu eine Samariterin. Doch Jesus hat mit gesetzlichen Konventionen offensichtlich nichts zu tun. Im Gegenteil, er bittet sie sogar um Wasser. Johannes 4, 9 und 10. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wie soll sie das verstehen? Natürlich kennt sie ihn nicht und sie versteht auch nicht, was er ihr geben könnte und was lebendiges Wasser ist. Sie bringt es auf einen einfachen Nenner. Du hast kein Gefäß. Und woher willst du lebendiges, das ist für sie frisches Wasser haben? Der Brunnen ist doch tief, da kommst du ja gar nicht dran. Vers 13, 14. Jesus antwortete ihr, wenn wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Das hört sich attraktiv für sie an. Sie könnte sich die Mühsal des Wasser holen und Schöpfen ersparen. Vers 15. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Das gefällt ihr. Und sie bittet ihn um dieses Wasser. Sie vertraut diesem Fremden, dass er sowas tun kann. Vers 16, 17. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Das ist verblüffend. In seiner Gegenwart kann sie ihre bisherigen Lebenslügen nicht aufrechterhalten, sondern gibt unumwunden die Wahrheit zu. Ich habe keinen Mann. Vers 18, Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Damit hat sie nicht gerechnet. Da kommt ein Fremder und sagt ihr auf den Kopf zu, was für ein unmoralisches Leben sie bisher geführt hat, ohne sie zu verurteilen. Es ist ein Wort der Erkenntnis, das Jesus ausspricht, und sie nimmt ihn folgerichtig als Prophet wahr. Aber jetzt lenkt sie ab von sich auf ein weniger heißes Thema und spricht mit ihm über eine alte theologische Streitfrage zwischen Juden und Samaritern. Wo ist der richtige Ort, um Gott anzubeten? Und Jesus antwortet ihr mit einer weiteren Prophetie. Verse 21 bis 25. Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagt Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Und darüber kommen seine Jünger zurück. Und die sind sehr verwundert. Und die Frau ihrerseits lässt den Wasserkrug stehen, vergisst ihre Menschenfurcht und ihre Schmach und erzählt den Leuten der Stadt, dass sie wahrscheinlich den Christus, den Messias, den Gesalbten getroffen hat. Und Jesus nutzt diese Zeit, um seinen Jüngern seine Mission deutlich zu machen. Vers 35, 36. Erhebt eure Augen und seht, sagt Jesus, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Darum geht es. Menschen durch das Wort Gottes zu erreichen und ihnen das Evangelium der Befreiung des ewigen Lebens zu verkünden. Und diese scheinen bereit zu sein, die Botschaft aufzunehmen, denn er sagt, die Felder sind reif zur Ernte. Denn die Frau gibt ja Zeugnis über das, was sie an Heilung erlebt hat von der ganzen Stadt. Hier hat Heilung stattgefunden, dadurch, dass Jesus sie in Liebe mit der Wahrheit konfrontiert hat und ihr gleichzeitig das Wasser des Lebens gegeben hat. Sie kann ihre Menschenfurcht ablegen und andere für Jesus gewinnen. Und dies ist so überzeugend, dass Jesus noch 2 Tage dort bleibt, ohne Rücksicht auf alle Konventionen, und die ganze Stadt sich bekehrt. Vers 41, 42. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. In Römer 10, 17 sagt Paulus, und das ist einer der wesentlichsten Sätze, den ich im Neuen Testament gefunden habe, so gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft aber im Wort Christi. Der Glaube kommt vom Hören, sagen die meisten Übersetzungen. Und das, was wir hören, muss im Wort Christi begründet sein. Nur dann entsteht Glauben. Genau dieses Muster sehen wir hier. Und anders ist es nicht, ob wir es mögen oder nicht. Die Frau hat sich entschieden, dem Wort dieses fremden Rabbis zu vertrauen und ist freigesetzt worden. Und ihr mutiger Glaube hat sofort Früchte getragen und die Stadt hat sich bekehrt. Wir machen jetzt hier eine Pause von 20 Minuten. Das heißt, um Punkt 3:45 fangen wir wieder an. Also, nach dieser Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen wollte ich noch über eine sehr bemerkenswerte Geschichte einer Frau sprechen, die auch die Botschaft hört und glaubt und im Vertrauen handelt. Also ich habe extra keine seltenen und exotischen Geschichten ausgewählt, sondern die, die wir schon so oft gehört haben. Aber ich habe mir was dabei gedacht und ich hoffe, dass das so funktioniert. Also Jesus ist in Kapharnaum und wird vom Synagogenvorsteher angefleht, mit ihm zu kommen, weil seine Tochter im Sterben liegt. Und Jesus geht mit ihm. Aber auf dem Weg dahin gibt es eine Unterbrechung, die dem Synagogenvorsteher wahrscheinlich den Schweiß auf die Stirn getrieben hat, weil der ganze Menschenpulk jetzt stoppt. Und die Zeit wird ja knapp. Seine Tochter liegt im Sterben. Markus 5, 25, 26. Darunter, mitten in dieser Menschenmenge, war eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Das ist unerhört, dass diese Frau sich auf der Straße in einer Menschenmenge aufhält. Das verstößt gegen das Gesetz. Eine Frau, die Blutungen hat, ist unrein. Dort, wo sie steht und geht, was sie auch berühren mag, alles wird unrein. Das hat schärfste Strafen zur Folge. Wie kommt die Frau dazu, sich in die Menge zu wagen? Hier ist die Antwort in Vers 27. Sie hatte von Jesus gehört. Auch wenn sie völlig isoliert lebte, so hatte sie doch von ihm gehört. Und diese Botschaft muss für sie so stark, so lebendig gewesen sein, dass in ihr eine Hoffnung aufkeimte, die so groß wurde, dass sie glaubte, dass wenn sie nur sein Gewand berühren würde, sie geheilt werden würde. Und so drängt sie sich von hinten an ihn heran. Lukas spricht vom Saum des Gewandes. Das ist ganz wenig und ganz tief unten. Und dafür muss man sich tief bücken. Und es gibt Gelehrte, die sagen, dass dieser Saum des Gewandes, der bestand, der hat ja, trug ja diesen Gebetsschal üblicherweise, und da sind unten diese ganzen Troddeln dran, diese ganzen Fransen. Und es heißt, dass so viele Gesetze, wie es gab, und so viele Fransen waren an diesem Gebetsschal. Und wenn sie den Saum des Gewandes berührt, berührt sie diese Fransen, die Zeichen für das Gesetz. Fand ich sehr spannend, diesen Gedanken. Wie verzweifelt muss diese Frau sein? Können wir uns das vorstellen? 12 Jahre und keine Besserung, sondern das reine Gegenteil. Und mittlerweile das gesamte Vermögen aufgebraucht für Arztrechnungen und keine Heilung. Bisher hat sie nur noch eine Perspektive, den langsamen, aber sicheren Tod in völliger Einsamkeit. Da hört sie von Jesus. Das muss in ihr gearbeitet haben. So stark, dass sie alles auf diese eine Karte setzt und das Verbotene tut. Sie hat ja eigentlich auch nichts mehr zu verlieren. Sie schafft es bis hinter ihn, berührt sein Gewand mit bemerkenswertem Erfolg. Vers 29. Und sofort, heißt es, sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Sie spürt es und er spürt es. Und er reagiert sofort und bleibt stehen und schaut sich da um und stellt diese Frage, die seine Jünger ja mehr als komisch finden. Aber er sieht diese Frau und die offenbart sich ihm. Vers 33. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Bedeutet auf Deutsch, Jesus hört sich die gesamte Leidensgeschichte an, die sie ihm wohl offensichtlich jetzt in epischer Breite da erzählt. Und dann sagt er zu ihr, Vers 34, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Dieser Jesus hat aktiv nichts dazu beigetragen, dass diese Frau geheilt wurde. Sie hat seine Botschaft gehört und so lange in sich bewegt, bis der Samen des Wortes Gottes sich in ihr einwurzeln könnte. Und dann hat sie sich entschieden, dem, was sie gehört hat, zu glauben. Sie hat es vor sich hingesprochen, wahrscheinlich so: Wenn ich ihn berühre, werde ich heil. Wenn ich ihn berühre, werde ich heil. Wenn ich ihn berühre, werde ich heil. Wenn ich ihn berühre, dann werde ich heil. Und dann hat sie entsprechend dem Wort gehandelt und sein Gewand berührt, weil sie glauben konnte, dass das ausreichen würde, um von seiner heilenden Kraft ergriffen zu werden. Und sie hat empfangen und sie spürt es sofort. Meine Tochter, sagt er zu ihr, nichts an Tadel, weil sie gegen das Gesetz verstoßen hat. Denn nach dem Gesetz wäre jetzt Jesus für 7 Tage unrein und er müsste sich isolieren und dann komplizierten Reinigungsritualen unterziehen. Und die Sache mit dem Jairus, die hätte sich auch erledigt. Er hätte nicht mehr zu ihm können und schon gar nicht bestimmt nicht in das Haus eines Synagogenvorstehers. Jesus und unrein. Der arme Jairus. Was muss in dem vorgegangen sein? Er kannte doch das Gesetz. Nein, Jesus bestätigt der Frau ihre Heilung, die sie aufgrund ihres Glaubens empfangen hat. Und sie ist so vollkommen wiederhergestellt, dass sie mit Sicherheit auch wieder einen Platz in der Gesellschaft finden wird und eine Grundlage für ihren Lebensunterhalt bekommt. Wenn dem nicht so wäre, würde ihr die Heilung ja auch wenig nützen. Dann müsste sie nämlich verhungern. Und Jesus sagt ja, dein Glaube hat dich heil gemacht. Und das griechische Wort, beziehungsweise das hebräische Wort sagt, dieses rundum vollkommen heil. Also Jesus macht auch keine halben Sachen. Und wenn das auch hier nicht näher ausgeführt wird, so darf man doch sicher sein, dass sie letztlich in allen Bereichen wiederhergestellt wurde und wieder ganz normal am Leben teilnehmen konnte. Und genau in diesem Moment erhält Jairus die Nachricht, dass seine Tochter gestorben ist. Lass den Meister in Ruhe, sagen sie, der kann doch sowieso nichts tun. Das wussten sie ja auch schon vorher, ne? Dieser Rabbi, ne? Dieser rumwandernde Rabbi, was soll der denn letztendlich schon tun? Und dann bei so einem Synagogenversteher soll sich doch nicht lächerlich machen. Aber Jesus lässt das nicht zu. In seiner Gegenwart haben Furcht und Zweifel, Krankheit und Tod keine Chance. Er lässt Jairus gar nicht zu Wort kommen, sondern gibt ihm stattdessen eine Anweisung. Markus 5, 36. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und ohne sich um die Leute zu kümmern, setzt er seinen Weg zum Haus des Jairus fort, nimmt nur seine 3 vertrauten Jünger und die Eltern mit hinein und schmeißt das ganze Volk aus dem Haus. Vers 41, 42. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, Talita kum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort. Stand das Mädchen auf und ging umher. Er ruft das Mädchen ins Leben zurück. Und die Menschen draußen reagieren mit Entsetzen. Aber Jairus, der sich entschieden hat, diesem Rabbi zu vertrauen, der sich entschieden hat, seiner Furcht nicht nachzugeben, der das Bild der vom Blutfluss geheilten Frau noch in sich hat und der sich gegen alle menschlichen Erfahrungen entschieden hat, im Glauben an der Heilungskraft des Rabbis festzuhalten, der gewinnt. Seine Tochter ist vom Tod zum Leben erweckt worden. Aus dieser Geschichte des Jairus können wir etwas sehr Wichtiges über das Wort lernen. Jesus, das lebendige Wort, spricht nur das, was er den Vater sagen hört. Und das ist nur das Notwendige. Talita kum, steh auf. Er betet nicht vorher und bittet den Vater doch einzugreifen, damit dieses unschuldige Mädchen gerettet wird und die Eltern getröstet sind. Nein, er befiehlt. 2 Worte reichen. Er weiß um seine Vollmacht, um seinen Auftrag und muss darum keine großen Worte und Gesten veranstalten, damit alle sehen, was er für ein Wundertäter ist. Wir sollten uns das gut merken. Wir als Menschen können doch nichts dazu tun. Das, was der Geist Gottes offenbart, das kann und wird geschehen, wenn wir ihn hören und ihm gehorsam sind. Zu der Frau mit dem Blutfluss hat Jesus gar nichts gesprochen. Und doch ist sie geheilt worden, weil sie selbst gesprochen hat und dadurch ihren eigenen Glauben etwas zum Arbeiten gegeben hat. In Johannes 1,3 heißt es, alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Das bezieht sich nicht nur auf Jesus als dem Wort, sondern auch auf jedes Wort, das Gott bei der Erschaffung der Welt gesprochen hat. Die Sprache ist das Herrschaftsinstrument des Menschen, das Gott gegeben hat, damit wir uns die von ihm geschaffene Welt untertan machen. Dieses Machtmittel nimmt Gott auch nach dem Sündenfall nicht zurück, obwohl Gott weiß, dass der Mensch viel Unheil mit seiner Zunge anrichten wird. Das sieht man ja zum Beispiel beim Bau des Turms von Babel. Also da tun sie sich alle zusammen und haben eine einzige kostbare Idee. Wir wollen einen Turm bauen, der hinaufgeht hoch bis zum Himmel. Da sind sich alle einig. Und Gott schaut sich das an und das kann er nicht zulassen. Und er wählt ein einfaches Mittel. Er verwirrt ihre Sprache. Sie können sich nicht mehr verstehen. Und der Turmbau zu Babel bleibt unvollkommen bis heute. Sie haben ihn nie fertig gebaut. Gott zerstreut die Sprache, damit die Menschen nicht mehr eines Sinnes sein können, nicht mehr eines Geistes sein können. Und als Pfingsten kommt und der Heilige Geist, schenkt Gott eine neue Sprache, damit sie in dieser neuen Sprache eins in seinem Geist werden können. Da sind die beiden Entsprechungen. Sehr spannend. In Sprüche 18,21 heißt es, Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wir wissen das alle. Da könnte jeder von uns jetzt interessante Beispiele erzählen. Aber was Gott einmal gegeben hat, nämlich dieses Herrschaftsinstrument der Sprache, das bleibt und das ist ewig. Doch in und durch Jesus Christus schenkt er uns sein heilbringendes Wort. Der Mensch entscheidet, aus welchem Geist heraus er spricht. Aus dem Geist Gottes oder dem der Welt. Nur wenn der Mensch spricht, hat der Gegenspieler Gottes, der Satan, das nötige Arbeitsmaterial. Gegen Gedanken ist er machtlos. Aber was wir sagen, wird uns zum Segen oder zum Fluch. Gott spricht und die Welt wird. Gott braucht nicht zu denken. Er weiß. Wir wissen nicht, was richtig und falsch ist und müssen denken. Dann handeln und oder sprechen. Wenn wir sprechen, ohne vorher zu denken, kann das auch verheerende Folgen haben. Aber letztlich sind wir immer gefährdet, falsch zu entscheiden, weil wir es aus uns heraus gar nicht wissen können, weil uns die göttliche Weisheit verloren gegangen ist. Nur wer Gott kennt, ihn sucht, seine Worte beachtet und zu Herzen nimmt, hat eine Chance, das Richtige zu wählen, es durch seine Worte zu gestalten oder zu festigen. In das Richtige steckt letztlich das Wort richten. Davor warnt Jesus ausdrücklich. Durch unsere Sprache richten wir. Klassisches Beispiel, also dafür bist du zu klein, das kannst du nicht. Also dafür bist du eigentlich auch ein bisschen zu dumm, ne? Das schaffst du auch nicht. Also das haben schon vor dir ganz andere versucht, das kannst du getrost lassen. Wir könnten da viele Dinge aufzählen. Und jeder von uns hat in seiner persönlichen Biografie solche und ähnliche Sätze. Gott sei Dank gibt es ja auch schöne Sätze. Hab heute auch einen gehört, hat mich sehr getröstet. Ich hätte von Gott viele Talente bekommen. Ich nehme das dann mal so. Danke, lieber Gott. So. Also, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Spruch. Also wir hier, die wir schon viele Seminare gehört haben, wir wissen, dass das das Lieblingsthema war von der Hedwig Scheske. Und da können wir, glaube ich, gar nicht genügend lernen. Durch unsere Sprache richten wir. Von welchem Geist wird diese Sprache angetrieben? Vom Geist Gottes oder dem Zeitgeist der Welt? Von dem, was ich erkannt habe oder von dem, was er gesagt hat? Die Bibel ist voll von verhängnisvollen Entscheidungen durch das, was Menschen gesagt und dann getan haben. Die Geschichte mit Adam und Eva haben wir ausführlich beguckt. Die Sache mit Kain und Abel ist auch nicht gut ausgegangen. Der Turmbau zu Babel. Esau, der sein Erbgeburtsrecht für einen Eulentopf Linsensuppe verhökert. Der Saul, der sein Königreich leichtfertig aufgibt. Der Rehabiam, der Sohn Salomos, der nicht auf den Rat der Ältesten hört, sondern auf den Rat seiner jungen Gefährten und damit die Teilung Israels auslöst. Es gibt jede Menge Stellen. Aber Gott nimmt seinen Heiligen Geist nicht von uns, weil er ein liebender Gott ist. Und so gibt es immer die Möglichkeit, Gott durch den Geist zu hören und ihm zu antworten. Das bedeutet, Worte des Lebens zu sprechen. Das war auch im Alten Testament schon so. Aber für uns, die wir die Chance haben, unter dem neuen Bund im Neuen Testament zu leben, ist es unvergleichlich besser. Sprechen wir Worte des Glaubens, weil wir den Gott des Lebens kennen und uns dafür entscheiden? Oder sprechen wir Worte der Angst, der Furcht, des Versagens, weil wir dem Gesetz und damit der Welt unterliegen? Die Frau mit dem Blutfluss hat von Jesus gehört, dem Wort geglaubt, es gesprochen, es im Innern empfangen, danach gehandelt und gibt jetzt allen Zeugnis. Hören, glauben, sprechen, empfangen und handeln, Zeugnis geben. Das Wort Gottes erzeugt Glauben. Aber wie wächst Glauben? Wie wächst denn etwas? Das Wachsen kann ich ja so nicht beeinflussen. Es geht ja von alleine, irgendwie von selbst. Also das Wachsen liegt erstmal in der Qualität des Samens begründet. Und beim Wort Gottes kann man davon ausgehen, die ist es die beste, die es auf der Welt gibt. Lukas 8,11. Der Samen ist das Wort Gottes. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 23 heißt es, ihr seid neu gezeugt worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Also wenn man so ein Samentütchen kauft, so mit Frühlingsblumen habe ich vor etlichen Jahren gekauft, wollte ich irgendwie im Garten ausstreuen, habe ich jetzt, als ich den Schrank aufgeräumt habe, gefunden, ja, Verfallsdatum. Das kann ich mal in die Erde werfen, aber ich vermute, es lohnt nicht die Arbeit, das da zu kultivieren. Es ist vergänglich. Aber das Wort Gottes steht hier, ist aus unvergänglichem Samen. Der Samen, das Wort Gottes, kann nicht anders. Der muss Premium-Qualität haben. Ich kann allerdings die Bedingungen zum Wachsen, die kann ich mitgestalten. Dazu braucht es Wasser, Wärme, Licht und einen guten Boden. Und der gute Boden, das Erdreich, das ist unser Herzensboden. Lukas 8,15. Auf guten Boden, steht da, ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und Frucht bringen in Geduld. Der Glaube lässt den Samen das Wort wachsen. Und Glauben kommt vom Hören, dem Hören des Wortes Gottes. Ich bewässere den Boden durch Meditieren, durch Bewegen. Das hat die Frau mit dem Blutfluss sicher die ganze Zeit getan. Wenn ich ihn berühre, dann werde ich geheilt. Wenn ich ihn berühre, so lange, bis eine Gewissheit in ihr aufstieg und sie danach handeln konnte. Außer Wasser braucht der Same im Boden Wärme und Licht. Wenn ich weiß, dass Jesus, dass mein Vater mich meint, mich liebt, für mich ist, dann weiß ich mich in der Liebe, Fürsorge Gottes geborgen. Schon durch Jesaja spricht Gott zu uns, Jesaja 43, 4, darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wert geachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Das ist eine Übersetzung aus der Schlachterübersetzung. Also das muss ich eben einfügen. Ne? Ich wollte mir eine Schlachterübersetzung kaufen, ging in den Buchladen und sagte, ich möchte gerne eine Bibel bestellen, ich hätte gerne eine Schlachterbibel. Da guckte mich an und sagte, wie bitte? Ich ganz unschuldig. Ich möchte gerne eine Schlachterbibel haben. Der guckte mich an, als fehlt es mir ein bisschen. Und auf einmal merkte ich, dass der das Wort Schlachter mit Metzger übersetzte, was mir in meinem Sprachgebrauch nicht so vertraut ist, weil wir nicht zum Schlachter, sondern zum Metzger gehen. Und ich sagte, nein, nein, ich meine die Übersetzung von Herrn Schlachter, nicht die Elberfelder Übersetzung und auch nicht die Neues Leben, sondern die von Schlachter. Ach so. Also es ist eine sehr schöne Übersetzung auch, die sehr oft sehr nah am Wort Gottes ist, die man ganz gut nehmen kann. Also dies hier ist aus der Schlachterübersetzung. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wert geachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Der Prozess des Glaubens, des Wachsens im Wort Gottes, der ereignet sich oberhalb der Verstandesebene im geistigen, übernatürlichen Bereich. Beweis, die Gelehrten der Welt glauben nicht. Es werden keine Früchte des Evangeliums sichtbar, nur Wissen. Das kann man schwerlich beweisen, nur erleben, aber die Früchte werden es bezeugen. Das aber ist die Frucht des Evangeliums. Menschen ergreifen die Botschaft, treffen eine Entscheidung für Jesus Christus, damit für das Leben und werden befreit, leben ganz neu auf und sie bezeugen und verkünden, was an ihnen geschehen ist und dass es Jesus Christus ist, der sie geheilt und frei gemacht hat. Das ist in der Geschichte des besessenen Gerasenas so, die in Lukas 8 berichtet wird, wo Jesus diesen Mann von Legionen, von Dämonen befreit hat und der anschließend in der ganzen Dekapolis, in der ganzen Gegend verkündet, wie Jesus ihn von seinen Gebundenheiten befreit hat. Und so erlebt es auch die Mutter des Jünglings von Nain, Lukas 7, die nicht nur ihren toten Sohn zurückbekommt, sondern auch wieder soziales Ansehen, weil sie keine schutz- und mittellose Witwe sein muss und durch ihren Sohn wieder eine Grundversorgung, eben Leben erhält. Und schließlich die Auferweckung des Lazarus, Johannes 11. Als ich wähle mit Absicht diese uns so vertrauten Geschichten, die wir glauben, so in- und auswendig zu kennen, weil wir sie ja schon so oft gehört haben. Und vielleicht habt ihr es ja auch schon so wie ich gemacht. Also ich habe es schon mir als Kind angewöhnt. Wenn wieder der gleiche Text in der Messe kam, den ich ja schon kannte, und das war vor dem Konzil so, jedes Jahr der gleiche Text. Dann habe ich abgeschaltet und an irgendwas anderes gedacht und wurde erst wieder wach, wenn die Predigt losging oder auch diese schon vorbei war. Darin war ich so geübt, dass ich bis heute mit dieser aus jetziger Sicht sehr schädlichen Angewohnheit noch Last habe. Aber so funktioniert Lernen. Durch ständiges Einüben und Wiederholen, im Guten wie im Schlechten. Und wir alle wissen, wie schwer es ist, schlechte Angewohnheiten wieder loszuwerden. Auch das funktioniert nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch das wusste hören. Schon in dem Psalm 115 und 135 heißt es, sie haben Ohren und hören nicht. Und Jesus sagt in Matthäus 13, 15, denn das Herz dieses Volkes ist verfettet und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. Bei Johannes 10, 10 finden wir auch den Grund, warum das so ist. Da heißt es nämlich, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Wenn das Wort gestohlen wird, kann es sich nicht einwurzeln und folglich keine Frucht bringen. Ich denke, das kriegen wir alle so weit hin. Johannes 11. Ich möchte gerne, dass ihr das aufschlagt. Die Geschichte mit dem Lazarus. Ich fange mit dem ersten Vers an. Ein Mann war krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war jene, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht, Herr, sieh, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Das ist ja eine komische Antwort. Hört man heute auch manchmal. Müssen wir mal gucken, wie Jesus das meint. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Und als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Er hat gute Nerven. Danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und die Jünger sagten zu ihm, Rabbi, eben noch suchten dich die Juden zu steinigen und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha, das ist immer diese Aktive. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Also man hört ja den Vorwurf da schon so ein bisschen raus. Ne? Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Und jetzt kommt der alles entscheidende und uns so vertraute Satz. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Und jetzt die alles entscheidende Frage. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Das ist die Frage, die Jesus an jeden Einzelnen von uns heute stellt. Glaubst du, dass ich der Ich Bin bin? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Glaubst du, dass die Entscheidung für mich nicht nur für dein jetziges Leben, sondern auch für dein ewiges Leben von Bedeutung ist? Glaubst du das? Können wir glauben, was Jesus in Vers 40 zu Martha sagt? Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Eröffnet uns der Glaube an das Wort Jesu einen Blick auf die Herrlichkeit Gottes? Der Stein muss weg, sonst kann Lazarus das Grab nicht verlassen. Das Grab muss wieder geöffnet werden. Dafür braucht es Helfer. Aber es gibt sie. Und dann betet Jesus ein bemerkenswertes Gebet. Vers 41. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer hörst. Aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Eigentlich betet er gar nicht nach unserem Verständnis von Gebet. Er spricht einfach mit seinem Vater und sagt, du kennst sie doch. Sie glauben mir nicht, wenn ich hier nicht ein Minimum von Ritual einhalte und ihnen nochmal sage, dass du mich doch gesandt hast. Damit ist das Gebet auch schon zu Ende. Und jetzt ruft er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Drei Worte, sonst nichts. Und Lazarus kommt heraus, gebunden an Händen und Füßen, und er gibt Befehl, ihn loszuwickeln und lässt ihn weggehen. Lazarus braucht Ruhe und Abgeschiedenheit nach den 4 Tagen im Grab. Der muss doch erst wieder zu sich kommen. Auch sehr wichtig für uns zu beachten. Wer vom Tod ins Leben zurückkommt, braucht eine Auszeit, um sich neu zurechtzufinden und neu zu orientieren. Es wird nicht berichtet, dass Lazarus einen Gefühlsausbruch gehabt hätte. Wohl wird uns die Reaktion der übrigen berichtet, Vers 45. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihm, was er getan hatte. Die einen entschieden sich zu glauben und wählten das Leben. Die anderen wechselten die Seite und gingen zu den Pharisäern, um zu berichten, was dieser Jesus wieder Unerhörtes getan hatte. Sie wählten den Tod. Den Tod von Jesus, letztlich auch ihren eigenen. Johannes berichtet anschließend, dass sie jetzt endgültig beschlossen, ihn zu töten. Wähle das Leben. Die Bibel ist voll von Lebens- und Überlebensgeschichten. Und immer wieder zeigt sich Gott als der Erbarmer, als der Gnädige in Jesus Christus, als unserem Heiland, Retter und Erlöser. Es liegt an uns zu wählen. Jesus sagt in Johannes 6, 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Ich habe ein altes Lied mitgebracht, was diesen Text beinhaltet. Wir werden jetzt eine Pause haben und dann Eucharistie feiern. Aber ehe wir in die Pause gehen, wollen wir das Lied einmal singen. Dann lernen wir es schon ein bisschen. Wir können das an uns ein bisschen bewegen, können es mit in die Pause nehmen. Und dann kann es in der Eucharistie entsprechend sich einwurzeln und wachsen und sich entfalten.